Ja, am 23. März 1919, da hat eine Gruppe von Menschen um Benito Mussolini die Fasci di Combattimento gegründet. 1922 haben sie dann die Regierung gebildet. Wie sind sie denn an die Macht gelangt?
Das war natürlich ein relativ komplizierter Weg von 1919 bis 1922. Also erstmal muss man die Gesamtsituation in Italien sehen. Die sogenannten roten Jahre, also es waren Jahre nach dem Ersten Weltkrieg größter innenpolitischer Spannung in Italien. Unter anderem auch sehr interessante Forschungsobjekte eigentlich. Diese beiden Jahre, also 1919, 1920, werden da hauptsächlich zusammengefasst mit eben vielen, vielen Hoffnungen auf allen politischen Seiten nach großen gesellschaftlichen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg. Natürlich auch im Hinblick auf die Oktoberrevolution nach 1917 auch von sozialistischer und dann kommunistischer Seite. Und dadurch wurden in Italien viele Leute dann allerdings unruhig sozusagen innerhalb der herrschenden Klasse. Es gab eben große innenpolitische Auseinandersetzungen und die Schwarzhemden unter Mussolini haben sich dort als Kraft, die ja, Ruhe und Ordnung, die da herstellen könnte, profiliert und wurden dadurch dann letztendlich nicht von öffentlicher Seite bekämpft, sondern an die Macht geholt. Das geschah, nachdem sie, heute ist der Jahrestag der Gründung dieser Fasci di Combattimenti, also der ersten Gruppen, natürlich werden sie hinter Partei nehmen an Wahlen teil und kommen dann drei Jahre später durch eine Machtdemonstration in Rom, den sogenannten Marsch auf Rom, an die Macht. Das muss man sich so vorstellen, dass sie dann also in diesen Zeiten der innenpolitischen Auseinandersetzungen mit Straßenschlachten, mit Fabrikbesetzungen, mit Parlamentswahlen, mit oft sich ändernden Regierungen, diese Schwarzhemden, so wie sie genannt wurden, die Camice Nera, einen Marsch auf Rom machen, das heißt sozusagen eine paramilitärische Belagerung der Hauptstadt und der damals noch regierende König hat eben nicht Militär oder Polizei ihnen entgegengesetzt, sondern Herrn Mussolini, der in Mailand weilte, der selbst am Marsch auf Rom nicht teilgenommen hat, dann die Regierungsverantwortung übertragen.
Inwieweit lässt sich denn der Faschismus als Staatsideologie mit dem Nationalsozialismus vergleichen?
Sagen wir mal, der italienische Faschismus hat hier Möglichkeit ab 1922, der deutsche Nationalsozialismus ab 1933 staatsideologisch tätig zu werden. Das heißt, von der Wiege bis in den Sarg sich um alles zu kümmern, was das auch das private Leben der Bürger und Bürgerinnen anging. Und das wird natürlich auch hier in Italien eben sogar schon ein bisschen eher als im deutschen Nationalsozialismus versucht. Das heißt, es gibt auf der einen Seite so einen Modernisierungsschub der Gesellschaft. Auch der italienische Faschismus ist sehr geschickt im Nutzen neuer Medien, also teilweise Zeitung, aber eben vor allem auch Radio, neue Organisationsformen, Freizeitgestaltung, Sport. Italien wird Fußballweltmeister, einmal während des italienischen Faschismus. Da gibt es also schon in allen Bereichen einen großen Einfluss. Das versuchen also die italienischen Faschisten, wie die deutschen Nationalsozialisten auch. Italien ist insgesamt weniger industrialisiert als Deutschland. Insofern ist es noch eine landwirtschaftlich oder stärker landwirtschaftlich gestaltete Gesellschaft. Insofern weniger Vermassung. Insofern teilweise ist das schwierig mit dem Erreichen sämtlicher Massen, Volksmassen. Aber das ist natürlich von Anfang an, eine Idee ist natürlich von Anfang an, die Staatsideologie zu sein und die Leute bei der italienischen faschistischen Partei mussten natürlich dort Mitglied sein. Es gab viele Überzeugte und die gerne Mitglied waren. Es gab aber auch viele Nicht-Überzeugte, die dort nur waren, weil es eben Staatsideologie geworden war, weil man es eben brauchte, um in der Schule Erfolg zu haben, um studieren zu können, um arbeiten zu können, braucht man eben auch den Parteiausweis.
Wurde denn der Faschismus sowie auch der Nationalsozialismus in Deutschland vom Volk begeistert getragen oder gab es da Widerstand viel?
Ja, der Begriff Volk ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Natürlich, auch wenn es nur ein paar gab, die den Mund aufgemacht haben, muss man immer diese wenigen besonders unterstreichen. Und auch wenn es nur 1%, dann haben die anderen 99% dann nicht mehr die Ausrede, dass alle mitgemacht hätten. Insofern muss man da immer vorsichtig sein. Tendenziell würde ich sagen, dass also zum Beginn des Faschismus ist, also ab 1919, heute der Jahrestag, bis über 1922, Marsch auf Rom, bis Mitte der 20er Jahre hinein es großen politischen Widerstand gab, auf der Straße, im Parlament, und dass da aber dann ja auch eben mit Gewalt ausgemerzt wurde. Und danach war eigentlich eine lange Zeit ist nur ein kleiner, kein von Massen getragener Widerstand, sondern nur ein kleiner politischer Widerstand. Die Kommunistische Partei hat im Untergrund überlebt als einzige 20 Jahre. Ansonsten gab es dann durchaus sehr viel Konsens, sehr viel Unterstützung, sehr viel Begeisterung. Da, wie gesagt, Italien durchaus ein Industrialisierungs- und Modernisierungsschub. In Deutschland kennt man den dummen Spruch von Hitler, hätte ja aber immerhin Autobahnen gebaut. Vergleichbare dumme Sprüche gibt es eben ja auch. Und das hat seinen Ursprung darin, dass es eben einen gewissen Modernisierungsschub in den Jahren gegeben hat. Zufällig war faschistische Regierungszeit und das wurde denen dann leider positiv zugeschrieben. Und insofern war, würde ich sagen, bis 1940, als Italien in den Zweiten Weltkrieg eintritt, eigentlich ganz gute, relativ gute pro-faschistische Stimmung im Lande.
Ja, man hat jetzt dann auch den Eindruck, dass eben erst der Einmarsch der alliierten Truppen die Italiener zum Widerstand gegen die Faschisten und die deutschen Besatzer gebracht hat. Ihr setzt euch mit der Partisanengeschichte auseinander. Wie sah die denn aus?
Also die Geschichte vom über Dissens, Protest, Widerstand, bewaffneter Widerstand, das ist natürlich eine ganz komplizierte. Und man muss sich natürlich in die Lage von damals versuchen zurückzuversetzen, was sehr schwierig ist. Die Gesellschaft war natürlich ganz anders, die Menschen waren anders als wir heute, hatten eventuell weniger Informationen und waren ganz anders erzogen. Also muss ich vorstellen, dass eben der italienische Faschismus wird 1922 von der italienischen Monarchie an die Regierung geholt. Das heißt, die jungen Leute, die Mitte der 30er, wo zum Beispiel spanischer Bürgerkrieg war, wo auch in Italien Rassengesetze erlassen werden, wo Italien in den Zweiten Weltkrieg 1940 eintritt an der Seite Deutschlands. Das heißt, die Leute, die das als junge Menschen erleben, waren im Faschismus geboren, waren dort groß geworden, zur Schule gegangen, erzogen worden, hatten nur die Medien kennengelernt. Das also da eine andere Meinung zu haben, ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach. Da kommt es dann sehr auf das Umfeld, auf das soziale Umfeld, vielleicht in einem Arbeiterviertel, auf das politische Umfeld in einer linken antifaschistischen Familie an. Aber das hatten eben nicht alle. Und insofern war das natürlich schwierig, auch eine andere Meinung zu haben. Und das bringt eben auch, als es dann zum bewaffneten Widerstand kommt, mit sich, dass natürlich das kein homogener Widerstand ist, dass nicht alle die gleiche Meinung haben, dass nicht alle für genau die gleichen Ziele kämpfen, sondern es gibt 1943, also wieder, wir gehen jetzt in der Chronologie schon immer weiter, eben diese Gründung der Koordinierungsstelle sozusagen, das Komitee der Nationalen Befreiung heißt es, was zum bewaffneten Widerstand aufruft und wo alle bürgerlichen als auch linken antifaschistischen Parteien und Strömungen drin sind. Und das kommt erst 1943 zustande. Das kommt zustande, als der König, der 1922 Mussolini die Regierungsgewalt übergibt, sie ihm 21 Jahre später, nachdem sie 21 Jahre lang alles zusammen gemacht haben, ihm die wieder abnimmt und ihn festnehmen lässt. Und das passiert natürlich nur, weil es bereits Streiks gibt im Norden, weil im Süden bereits die Alliierten gelandet sind. Das ist also, wenn man so will, spät. Umgekehrt ist es da die Möglichkeit, dann auch wirklich zu intervenieren. Da gibt es eine Möglichkeit, andere Sachen zu machen, die es vorher vielleicht auch aufgrund des militärischen Kontexts nicht so gegeben hat. Ne?
Jetzt sind wir schon nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen in der Chronologie. Sind da die alten Eliten wie in Deutschland und anderswo auch wieder an die Macht gekommen oder wurden die radikal rausgeworfen?
Nein, Nein, weil das kann man so nicht radikal rausgeworfen werden, wurden sie leider nicht. Ganz im Gegenteil. Aber obwohl, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also in einigen Gebieten, hauptsächlich Mittel-Norditalien, wo der italienische Widerstand sehr stark war und auch gemeinsam mit den Alliierten die Befreiung vorangetrieben hat, da ändert sich durchaus einiges nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Also viele Ortsbürgermeister in den Landkreisen, in den Regionen, also unseren Bundesländern ähnlichen Organisationen, die es hinterher erst später gibt, allerdings nicht direkt im unmittelbaren Nachkriegsitalien, sitzen viele Leute aus dem Widerstand. Mhm. Das heißt, die lokale parteipolitische Elite wird stark geprägt von Leuten aus den antifaschistischen Parteien.
Mhm. Ja, und seit den
aber das ist hauptsächlich eben lokal. Das passiert weniger stark auf nationaler Ebene. Wenn man allerdings von Wirtschaft, von Justiz, von Polizei reden, sieht das Ganze erheblich trauriger noch aus.
Ja. Seit den 90er Jahren hat die Rechte enorme landesweite Erfolge gefeiert und heute ist auch die Regierung zusammengesetzt aus Konservativen bis extrem Rechten. Was bedeutet das denn für den Umgang mit der faschistischen Vergangenheit Italiens?
Ist in der Tat, in letzter Zeit hat sich da einiges in den öffentlichen Darstellungen geändert. Inzwischen ist das so, dass antifaschistischer Widerstand zwar ja verbal oft noch benutzt wird, interessanterweise aber hauptsächlich von den Rechten oder sagen wir von den Rechten, von den bürgerlichen Rechten. Also wenn man sich das jetzt aufhört, wenn man Rechtsextreme rausnimmt, die natürlich da im antifaschistischen Widerstand ein Feindbild sehen, hat sich der Vorsitzende Fini, der Allianz der Nationale, die es seit gestern nicht mehr gibt, die seit gestern mit der Berlusconi-Partei zusammen ihren Auflösung, also sich zusammengetan haben, der hat doch vor einem halben Jahr vor der Jugendvereinigung, also der Jugendorganisation der Allianz der Nationale gesagt, wer demokratisch ist, muss auch Antifaschist sein. Da kann man sich nur wundern, welcher Sprachgebrauch da benutzt wird. Natürlich, das ist eben die Neuigkeit von diesen Fini-Leuten, also von der bürgerlichen Rechte, das wird oft nationalisiert, dass also der Widerstand ausschließlich benutzt wird als Moment der Befreiung Italiens und dass sämtliche politisch weitergehenden sozialen Inhalte eigentlich versucht werden rauszulassen.
Wie sieht denn eure Arbeit in diesem Zusammenhang aus? Und werdet ihr dabei irgendwie von staatlicher Seite unterstützt oder gibt es da vielleicht sogar Gegenströmungen?
Also wir versuchen in unserer Arbeit die vielen, vielen Facetten des Lebens und des Lebens im Widerstand mit reinzunehmen, klarzumachen. Ich denke, es ist ganz wichtig, keine irgendwie Heldengeschichten zu erzählen, keine Verklärung zu betreiben und keine einfache Geschichte vorzulügen, sondern durchaus zu zeigen, wo es Schwierigkeiten gab, wo es Inkonsequenz gab, wo es Brüche gab und wie dann aber eben von Männern wie von Frauen auf verschiedenen Seiten damit umgegangen wurde. Also natürlich ist die antifaschistische Ausrichtung Basis unserer Arbeit. Trotzdem sind wir keine, wie vielleicht vor Jahrzehnten von einigen antifaschistischen Parteien betriebene Kulturorganisation, die in gewisse Richtung vorgeben muss, sondern wir versuchen eigentlich auch schon an den Brüchen zu arbeiten. Wie gesagt, natürlich ist das antifaschistische Grundkonsens Ausgangspunkt sämtlicher Aktivitäten. Von staatlicher Seite werden wir dabei normalerweise nicht unterstützt. Es gibt nur eine einzige Unterstützung, die allerdings wichtig ist. Interessanterweise war Zeitgeschichte nie Unterrichtsstoff in den italienischen weiterführenden Schulen. Mhm. Das gibt es erst seit 10 Jahren. Mhm. Es ist also katastrophal, dass es 50 Jahre lang wurde das nicht mitunterrichtet und vor 10 Jahren ist das erst mit in den Lehrplan aufgenommen worden. Zeitgeschichte, also eben auch Faschismus. Mhm. Und in dem Zusammenhang sind Lehrer, das ist die einzige staatliche Unterstützung, die unser Institut hat, wie auch andere ähnliche Institute in über 50 Städten, mit denen wir im Netzwerkverband zusammenarbeiten, dass jedes Institut einen Lehrer freigestellt bekommt, der vom Staat weiterhin bezahlt wird, der aber mit uns zusammen Projekte für die Schüler und Weiterbildung für die Lehrer sich ausdenken. Das ist die einzige Unterstützung. Ansonsten arbeiten wir hauptsächlich mit europäischen Projekten, mit internationalen Auftraggebern, oft auch eben Gästen aus Deutschland oder eben auch mit unseren hier lokalen Städten und Gemeinden.
Mhm. Wenn man mehr Informationen haben möchte, wo kann man sich denn informieren?
Wir haben eine Internetseite, die auch auf Deutsch vorliegt, insofern auch für Deutsche, eure Hörer, Hörerinnen, alles verständlich ist, außer dass es wahrscheinlich auch Italienerinnen unter euch gibt. Und das ist die www.istoreco.re.it. Mhm. Wobei Istoreco eben tatsächlich mit I anfängt und nicht mit H, sondern mit I, istoreco.re, wie Reggio Emilia, das ist die Stadt hier, .it.